Moin, hallo, herzlich willkommen zu einem Thema, das keiner so richtig ansprechen will, aber dann ist es doch wieder interessant. Wir wollen heute über Unfälle in der allgemeinen Luftfahrt ganz kurz sprechen. Auch wenn sie selten geworden sind, heute geht es darum, was dahinter steckt, wie Routine, kleine Entscheidungen und menschliches Verhalten zusammenspielen und was wir daraus für unser eigenes Fliegen lernen können. Und Teaser vorneweg, liebe Pilotinnen, liebe Piloten, nein, es wird keine Unfallanalyse und es wird auch kein Unfallpodcast werden.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Manchmal reicht ja schon dieser kleine, kurze Moment aus. Eine Windböe, mit der man nicht gerechnet hat, eine kleine Unachtsamkeit, vielleicht sogar ein falscher Griff im Cockpit im Landeanflug und aus der Routine wird auf einmal ernst. Und dann muss man eventuell durchstarten zu einem Zeitpunkt, bei dem man vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hat oder mit einem spuckenden, stotternden Motor, den man jetzt in so einer Flugphase jetzt vielleicht überhaupt nicht gebrauchen kann. In der allgemeinen Luftfahrt passiert das immer wieder, ganz klar. Und natürlich sind die Peakzeiten bei uns VFR und Hobbypiloten natürlich in den Sommermonaten, wenn die Zeitfenster viel, viel größer sind als ab Oktober bis, sagen wir mal, März. Und obwohl die Zahlen in den letzten Jahren wirklich deutlich besser geworden sind, werdet ihr mir da draußen sicherlich zustimmen, wenn ich sage, dass jeder einzelne Unfall, der in der allgemeinen Luftfahrt passiert, einer definitiv zu viel ist. Wer da draußen mit dem Flugzeug unterwegs ist, der sollte sich hin und wieder einfach mal die Berichte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung anschauen, der BFU, aber nicht, um sich zu gruseln, denn jeder Flugunfallbericht ist natürlich auch ein Schicksal, sondern diese Berichte sollten wir alle hin und wieder mal lesen, um zu verstehen, denn hinter jedem Unfall steckt ja auch eine Geschichte. Und das muss man leider auch dazu sagen, man kann wirklich aus jedem Unfallbericht für sich persönlich sicherlich eine Lehre ziehen, dass man sagen kann, das mache ich an dieser Stelle demnächst anders. Ich habe mir die Statistiken ein bisschen angeschaut in der allgemeinen Luftfahrt und dabei ist mir aufgefallen, dass das Jahr 2017 übrigens ein sehr besonderes Jahr der Luftfahrt war. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der zivilen Linienfliegerei, ich muss jetzt einmal ganz kurz in die Profifliegerei ausweichen, ist weltweit kein einziger Passagier ums Leben gekommen. Null. Und wenn man sich jetzt dazu anschaut, dass die Linienfliegerei im Jahre 2017 fast 4 Milliarden Menschen befördert hat, dann ergibt das, in dem Jahr 2017 war das Fliegen 482 Mal sicherer als zum Beispiel im Vergleich zu den 1970er Jahren.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
In der allgemeinen Luftfahrt sah es zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders aus. Hier gab es leider Unfälle, ja, aber eben leider nicht null. Und genau da habe ich dann einfach ein bisschen genauer hingeschaut. Ich habe sie eben angesprochen, die BFU in Braunschweig untersucht jeden dieser Vorfälle. Die gehen objektiv, ohne Schuldigen zu suchen, an so einen Unfall ran. Die wollen ja nicht bestrafen, sondern sie wollen ja einfach Erkenntnis bringen, weil die Damen und Herren der BFU müssen ja diesen Unfall von hinten aufrollen. Das heißt, die haben ein kaputtes Flugzeug und wollen wieder zum Flugzeug im ganzen Teil zurück. Und wenn man jetzt zum Beispiel in diese Unfallberichte reinschaut, dann steht da zum Beispiel im Endanflug seitlich abgekippt und aufgeschlagen. Das ist oft nur ein Satz, aber der reicht eigentlich schon aus, um bei uns, beziehungsweise bei mir persönlich, im Kopf so ein ganzes Szenario auszulösen. Oder da steht zum Beispiel Triebwerksausfall im Queranflug, Notlandung außerhalb des Flugplatzes. Und das sind so kurze, knappe Sätze, die richtig viel erzählen. Da ist Routine zerbrochen, da ist Routine stehen geblieben in der Luft und da war der Unterschied zwischen alles gut und nicht mehr zu retten, der lag ganz, ganz nah beieinander. Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert, bin dann auf die AOPA Germany gekommen. Die AOPA hat zum Beispiel eine Auswertung gemacht von den Berichten der BFU. Die haben sich den Zeitraum 2014 bis 2018 vorgenommen. Dabei sind sie auf 288 Unfälle gekommen mit Flugzeugen bis 5,7 Tonnen Abfluggewicht. Und in diesen 4 Jahren hat es leider 69 Tote gegeben. Und das Erschreckende daran war, dass fast alle Ereignisse im Umfeld des Flugplatzes, also wirklich kurz vorm Ziel, passiert sind. Also nicht irgendwo über den Alpen oder auf der Nordsee, wo man dann vielleicht noch mehr Konzentration in die Phase des Fluges legt, sondern genau dort, ja, wo man sich dann sicher fühlt, wo man sagt, ah, jetzt ist es gleich vorbei, jetzt landen wir. Nein. Es war direkt am Flugplatz, entweder beim Starten, beim Anflug oder auch bei der Landung. So, und dann hat ja Opa diese Unfallanalysen auch nochmal zerlegt und ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Und ich wollte diese Unfälle für mich persönlich auch nochmal ein bisschen strukturieren und einfach versuchen, besser einordnen zu können. Und deswegen habe ich das dann jetzt auch in Anflug, in Start- und Landephase und während des Fluges eingeteilt. Fange ich aber mit dem Anflug an. 20 Unfälle gab es. In 5 Jahren und in den meisten Fällen waren es Triebwerksprobleme. Gut, das ist natürlich auch bei uns, die wir mit einmotorigen Kolbenflugzeugen unterwegs sind, eines der größten Ursachen, das ist klar. Ein Motor stottert, er verliert Leistung und plötzlich ist die Piste sehr weit weg. Manchmal reicht's dann noch für eine Notlandung, manchmal aber eben auch nicht. So zum Beispiel auch bei einem Flugschüler, der hat in der Platzrunde den Motor verloren. Der meldet Leistungsverlust noch über Funk. Sekunden später steht er im Wald, schwer verletzt, aber zum Glück am Leben. So ein Satz, der liest sich erstmal in einem Unfallbericht extremst trocken, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, jeder von uns, der schon mal geflogen ist, der kann sich vorstellen, was in den Sekunden passiert. Und ich habe es am eigenen Leib erlebt, weil ich geschnarcht habe. Ich habe bei meiner Piper beim Abrollen von der Bahn schon mal vergessen, wirklich vergessen, auf die Tankanzeige zu schauen und habe einen Tank komplett leer geflogen. Und wenn so ein Tank bei einer Piper leer ist, dann bleibt auch der Motor einfach stehen, wenn er keinen Sprit mehr bekommt. Und das macht blub, blub und dann steht er. Und das sind Sekunden, die wünsche ich niemanden, aber das hat bei mir einen so großen Aha-Effekt hervorgerufen, dass ich jetzt, wenn ich mit unserer Vereinspiper unterwegs bin oder auch generell mit Flugzeugen, die 2 Tanks haben, alle halbe Stunde mir einen Timer stelle und dann einfach die Tanks umstelle. Landungen sind mit Abstand auch die häufigste Unfallphase. 143 Fälle in 5 Jahren, also fast die Hälfte aller Unfälle. Und ehrlich gesagt überrascht das doch auch keinen von uns, der fliegt. Was sind denn aber die Gründe für die Unfälle bei der Landung? Da steht harte Landungen, Springen, zu frühes oder zu spätes Aufsetzen, Seitenwind, zu viel Speed. Ja, und dann leider auch ein Hinweis, ganz schlicht zu viel Ehrgeiz. Das schaffe ich noch, den Flieger kriege ich runter, das hat's letzte Mal geklappt, dass die Bahn reicht. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Flugausbildung, das waren so meine ersten Solo-Platzrunden, die ich dann fliegen durfte. Da hatte ich eine Situation, da bin ich mit der Katana ein bisschen flott reingekommen, vielleicht ein bisschen zu schnell. Dann habe ich zu spät gezogen, der Abfangbogen war nicht sauber. Also dieser ganze Anflug war es, wie es nun mal jetzt bei einem Fluganfänger eben so ist, nicht so routiniert und nicht so sauber, wie es vielleicht hätte besser sein können. So, und dann bin ich gesprungen und ich habe mich unglaublich erschrocken. Und weil mir die Erfahrung gefehlt hat, bin ich ein Go-Round geflogen. Und dann hat dann mein alter Fluglehrer am Schluss zu mir gesagt, na, hast dich erschrocken, ne? Hättest aber noch landen können, hättest du einfach ziehen können. Aber die Erfahrung hat mir in dem Moment einfach gefehlt. Wenn ich heute springe oder merke, es klappt nicht richtig, dann ziehe ich. Ja, ich halte den Flieger dann fest. Aber jetzt bin ich auch einige 100 Stunden Erfahrung reicher und kann das anders einschätzen. Ich möchte nicht sagen besser, aber ich kann es anders einschätzen. Kommen wir aber zurück zur Landung. In den Berichten steht dann zum Beispiel weiterhin drin, beim Abfangen kippte das Flugzeug leicht nach rechts und berührte mit der Tragfläche den Boden. Oder zu schnell, zu spät aufgesetzt, über das Bahnende hinausgeschossen, die Böschung hinab. Glücklicherweise, wenn man dann diese Berichte auch fertig liest, gehen die meisten Unfälle, die dort passieren, glimpflich aus. Gut, okay, das Flugzeug ist krumm, der Stolz wahrscheinlich auch angeknackst, aber zum Glück ist niemand verletzt. Aber genau solche Routine-Unfälle, möchte ich sie jetzt mal nennen, zeigen doch, wie schmal der Grat ist zwischen sauberer Landung und Bruch. Und das führt mich zu einem Manöver, das ich gerade angesprochen habe, das Durchstarten. Und jetzt mal ganz ehrlich die Frage an euch da draußen. Wie oft trainiert ihr ein Durchstarten, wenn ihr von einer Tour zurückkommt, und wie oft nicht? Denn Ich behaupte jetzt mal an dieser Stelle ganz provokant, es machen viele Piloten von uns viel zu selten. Und ich muss gestehen, dass das Durchstarten eines meiner Lieblingsübungen ist. Da freue ich mich immer, wenn bei mir beim Überprüfungsflug der Stefan oder der Lukas sagen, rosa Elefant mit grünen Fußnägeln auf der Bahn. Go Route. Das finde ich cool. Denn wenn es dann wirklich ernst wird, dann ist diese Reaktion oft zu spät, weil man das Durchstarten ab einem gewissen Punkt im Anflug ad acta gelegt hat. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir es eigentlich bis zum Abrollen von der Bahn irgendwie doch parat haben. Gut, ab einem bestimmten Punkt, wenn wir Geschwindigkeit abgebaut haben, nach der Landung dann nicht mehr, das ist klar, dann hält man den Flieger an. Aber es sollte bis zu einem gewissen Grad dieses Go-Round-Manöver präsent sein und man sollte es bereit sein zu fliegen. 16 Unfälle beim Durchstarten, in einem Fall Windböe, Touch and Go, Tragfläche am Boden, Totalschaden. In einem anderen Fall, Flugzeug prallt beim Durchstarten gegen eine Schranke, 3 Menschen außerhalb des Flugplatzes kommen ums Leben. Das ist extrem brutal und jeder weiß auch, von welchem Vorfall ich hier gerade spreche. Und das zeigt aber auch, Durchstarten, das ist kein Notfall, sondern das ist ein eigenes Manöver und das muss sitzen, bevor man es braucht. Und das muss auch im Anflugbriefing eines jeden Piloten aktiv mit angesprochen werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel dagegen den Startlauf ansieht, sind selbst die Zahlen vergleichsweise gering. 15 Unfälle, aber was danach kommt, der Anfangssteigflug, das ist wiederum kritisch. Da gab es 33 Unfälle und 25 Tote. Warum? Naja, in der Phase hat man keine Höhe. Wenn da der Motor versagt, hat man auch einfach keine Zeit. Und das ist immer das Schwierigste beim Emergency Briefing am Rollhalt, wenn man dann eben sagt, Startlauf, Emergency Briefing, alles am Boden, wenn der Motor rau läuft, wenn irgendwas komisch ist, Bremsen abrollen, Motor aus, gucken. So, bist du dann aber erstmal mit den Beinen in der Luft und hast jetzt gerade deine 150, 200, 300 Fuß erreicht und dann fängt der Motor an zu stottern, dann heißt es nur noch Nase runter, kleine Bewegungen, links, rechts, Notlandefeld suchen, Punkt. Über den Impossible Turn wollen wir hier an dieser Stelle erstmal gar nicht reden. Da kann man nämlich nicht überlegen, was man wissen muss, da muss man tun, was man dann tun muss. Und viele Abstürze, die beginnen leider immer harmlos. Ne? Das Flugzeug hebt ab, das verliert an Fahrt, das touchiert Bäume, das kippt dann ab. Ein Unfallbericht gab es da, hebt die Maschine ab, schafft es kaum über die Bahn, prallt auf ein Werksgelände und explodiert. Bei einem anderen hat's abgehoben, hat einen Leistungsabfall erfahren am Motor, Güterzug im Weg. Das sind diese Sekunden, die entscheiden und da darf man nicht erst überlegen müssen, was man tun soll, sondern dieses Prozedere muss griffbereit sein. Und das zeigt dann auch wieder, wie wichtig die mentale Vorbereitung ist, bevor man den Startlauf beginnt. Wenn wir jetzt im Reiseflug sind, und da sehen auch die Zahlen wieder ganz anders aus, da gab es 36 Unfälle in 5 Jahren mit 18 Toten leider. Das sind Triebwerksausfälle, da gibt es Navigationsfehler, da sind Geländeberührungen mit dabei und da habe ich mir jetzt nur 3 kurze Schlagworte notiert. Ein Flugzeug stürzt bei Nebel ins Watt. Ein anderes kollidiert im Harz mit einer Wetterstation auf dem Brocken und eines fliegt nachts VFR über Wasser und verschwindet. Andere Piloten schaffen es, trotz Motorausfall zu landen. Da macht sich dann auch wieder unsere Notlandeübung dann auch wieder bewährt, die man alle 2 Jahre so viel zu wenig trainiert. Die landen auf Feldern, auf Straßen und sogar auf Autobahnen. Ob jeder hat das mal gesehen in einem YouTube-Short oder generell auf YouTube oder auf Facebook irgendwo. Gerade in den USA, da landet dann ein Flugzeug eben auf so einem Highway. Viele dieser Notlandungen enden glücklicherweise ohne Verletzte, weil die Piloten ruhig bleiben und das Flugzeug auch fliegen gelassen haben. Und ich behaupte an dieser Stelle, dass dich nicht das Problem umbringen kann, sondern die Panik, die wir aufbauen. Und das ist ja auch nur menschlich. Jeder von uns würde binnen Mikrosekunden Schweißperlen auf die Stirn bekommen, wenn der Motor anfängt zu stottern und der Propeller vorne stehen bleibt. Dann gibt's die Kollisionen in der Luft. Davon gab es 4 Fälle mit mehreren Toten. Eine Cessna und eine Piper, eine Cirrus und ein Ultraleichtflugzeug, eine Piper mit einem Polizeihubschrauber. Das Thema ist alt. Und an dieser Stelle verweise ich auf den Airfool, den Klaus. Der Klaus ist ein riesengroßer Befürworter von ADSB, Sehen und Gesehen Werden. Klaus wird es nie müde, den Leuten zu sagen, Leute, ihr müsst diese Luftraumbeobachtung machen, ihr müsst technisch euch allerlei Geräte ins Cockpit holen, die es nur gibt, damit man so gut sichtbar wie möglich ist. Johann benutzt auch so viele Apps. SafeSky fällt mir jetzt gerade mal ein, was er auf dem iPad installiert hat. Das läuft bei ihm auch regelmäßig mit, sobald wir einen Motor anwerfen. Also ihr seht, dieses Thema ist einfach uralt, dieses Sehen und Gesehen Werden. Transponder helfen, ja, aber sie ersetzen eben nicht die Augen. Und das sind immer so diese ganz kurzen Momente, ne? Dieser kurze Blick zu spät, Moment der Ablenkung, ja, und dann ist es eigentlich schon zu spät. Und was mich ein ganz klein bisschen verwundert hat, das sind die Zwischenfälle, die es am Boden gibt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ich habe da mal auch eine Folge drüber gemacht, über das Rollen am Boden, das sichere Rollen am Boden mit einem Tailtracker und auch mit einem Dreibein. Und da gab es auch Zwischenfälle laut BFU. Und zwar 21 Mal in 5 Jahren. Das sind meistens Kleinigkeiten, aber sie passieren. Flugzeug rollt unkontrolliert los, Kollision mit dem Zaun, Lichtmast, abgestellte Maschine, rumstibums. Oder der Klassiker Propeller durchdrehen, Motor springt an, Pilot steht davor, schwer verletzt. Das sind in dem Sinne für die BFU keine Flugunfälle, aber sie zeigen, wie wichtig Achtsamkeit ist. Immer Zündung ausmachen, ja, gerade wenn man da vorne an dem Propeller steht. Der gefährlichste Stand an einem Flugzeug oder der gefährlichste Platz an einem Flugzeug ist immer vor dem Flieger am Propeller. Deswegen mache ich immer, auch wenn ich irgendwo an einem Flugplatz, an einem Flugzeug vorbeigehe, immer noch mal einen Schritt zur Seite, dass ich nicht zu nah an diesem Propeller vorbeigehe. Wenn man das alles zusammenzählt, dann liegen rund 80% aller Unfälle in unmittelbarer Nähe eines Flugplatzes. Also Start, Landung, Durchstarten, Steigflug. Ja, das ist so die Zone, in der die Routine bei uns wohl am besten abrufbar ist, gerade am eigenen Platz. Und genau dort passieren die meisten Fehler, weil man sich so in Sicherheit wiegt. Ich kenne meine Platzrunde, ich weiß ganz genau, wie ich anfliegen muss, wo ich welche Geschwindigkeiten habe. Ja, und was steckt dahinter? In den meisten Fällen ist es nämlich kein Defekt, es ist auch keine Pechsträhne, sondern es sind wir selbst, das menschliche Verhalten, weil wir uns so in Sicherheit wiegen, dass wir nicht den Gedanken daran verschwenden, was wäre, wenn. Das ist nicht böswillig gemeint, sondern das ist menschlich. Und auch ich fühle mich in der eigenen Platzrunde sicher, weil ich sie kenne, weil ich den Platz sehe und weil ich weiß, wo ich wann welche Geschwindigkeiten haben muss, wie meine Klappen zu setzen sind, das Power-Setting steht und. Ihr hört schon, das ist Gewohnheit, da ist Ablenkung dabei, vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung. Da kann aber auch Stress und Müdigkeit mit reinfließen. Man weiß, was man tun müsste, aber in dem Moment tut man es einfach nicht. Und genau ist das der Punkt. Sicher fliegen heißt ja nicht, alles zu wissen, sondern das Richtige zu tun, wenn es darauf ankommt. Und die beste Prävision, die ist so simpel und gleichzeitig auch so schwer. Disziplin. Checklisten ernst nehmen. Always use your checklist. Wenn Johann und ich zusammen im Cockpit sitzen, dann teilen wir uns immer die Checkliste auf. Einer liest sie, der andere arbeitet sie ab und der die Checkliste vorliest, der guckt dem, der es durchführt, trotzdem auch nochmal auf die Finger. Vier-Augen-Prinzip, Vier-Hände-Prinzip, man guckt einfach ein bisschen mit, dass man die Fehler so klein wie möglich hält. Checklisten also daher immer ernst nehmen und sie nicht als Pflicht, sondern als Teil des Fliegens ansehen. Jede Phase, jeder Flug, auch dann, wenn man denkt, man kennt die Maschine in- und auswendig. Ja, selbst bei unserer Fox Hotel, bei unserer Vereins-Cessna, die Checkliste in die Hand nehmen und die Checkliste abarbeiten. Zum Starten des Motors, während des Reisefluges, zum Sinkflug hin, beim Abrollen, Cockpit aufräumen, Checkliste nehmen und auch beim Abstellen einfach mal die Checkliste in die Hand nehmen und abarbeiten, weil vielleicht vergisst man ja den Batteriehauptschalter auszumachen. Und dann ist nämlich immer das Gelächter groß, wenn dann nämlich rumgeömmt wird, ah, für so ein Flugzeug brauche ich keine Checkliste. Aha, ja, aber hätte man die Checkliste vielleicht in die Hand genommen, dann wäre auch vielleicht der Batteriehauptschalter ausgeschaltet worden, ne? Und natürlich regelmäßig trainieren. Landen, durchstarten, Seitenwind. Das muss einfach immer sitzen, das muss da sein und nicht nur beim Checkflug alle 2 Jahre. Ihr wisst es, ich bin kein großer Freund davon, von diesen Überprüfungsflügen, wenn man eine Ziellandeübung durchführt und. Aber am Schluss macht es ja doch Sinn, dass man es drauf hat und diese Airwork beherrscht, weil in case of emergency musst du es abrufen können. Auch die mentale Vorbereitung, die kann enorm helfen. Vor dem Start kurz überlegen, was tue ich, wenn der Motor ausfällt? Vor oder nach dem Abheben? Was, wenn ich die Höhe nicht halte? Diese paar Gedanken im Cockpit vor dem Rollen machen, das macht den Unterschied, weil sie im Ernstfall Sekunden einsparen und Sekunden können hier ganz entscheidend sein. Viele Unfälle nach dem Abheben, das haben diese BFU-Berichte gezeigt, könnten vermieden werden, wenn man nicht bis ans Limit geht. Nicht die maximale Startstrecke ausreizen, nicht auf halbnasser Bahn starten, nicht bei grenzwertigem Seitenwind fliegen, nur weil es schon irgendwie so da funktioniert. Erfahrung ist nicht Mut. Erfahrung ist zu wissen, wann man lieber am Boden bleibt. Und ja, es gibt auch sowas wie eine persönliche Checkliste. Nicht für das Flugzeug, sondern für sich selbst. Ihr kennt sie vielleicht aus den CRM-Trainings, die angeboten werden. Bin ich fit? Bin ich konzentriert? Belastet mich etwas? Passt das Wetter wirklich zu meinem Können? Kenne ich die Maschine oder verlasse ich mich auf mein Glück? Was ist mein Plan B, wenn was schief geht? Wenn ich auf eine dieser Fragen keine klare Antwort habe, dann ist das vielleicht kein guter Tag, um fliegen zu gehen. Wachsamkeit sollte bei uns immer das Fundament sein und auch bleiben. Im Flug aktiv scannen, nicht nur gucken. Im Anflug immer bereit sein, durchzustarten. Nach dem Flug für sich persönlich kurz reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut. Mit sich selbst immer ins harte Gericht gehen. Diese kleine Nachbesprechung mit sich selbst kann Wunder bewirken. Und vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte, lernen von anderen. Wir müssen diese Fehler nicht selber machen. Aber es gibt genug Erfahrungsberichte, Podcasts, Magazine, Safety Letters von der AOPA, Germany International USA, da kann man so viel nachlesen, auch bei der FAA. Da steckt mehr Wissen drin, als jedes Handbuch vermitteln kann. AOPA Germany, der DAEC, viele Vereine bieten Trainings an, die genau das fördern. Ehrlichkeit im Fliegen. Nicht nur fliegerisches Können, sondern das Bewusstsein, was passieren kann. Ja, und nochmal ein ganz kurzer Satz zu den BFU-Berichten. Ja, sie lesen sich trocken. Aber zwischen den Zeilen, da steht dann doch wohl das echte Leben, Sekunden, in denen Routine einfach gebrochen ist und Menschen das tun, was sie nie für möglich gehalten hätten. Aber am Ende bleibt doch einfach die wirklich einfache Wahrheit stehen. Sicher fliegen heißt nicht, keine Fehler zu machen, denn wir machen Fehler. Sicher fliegen heißt, sie rechtzeitig zu erkennen, bevor sie dich einholen. In diesem Sinne, Blue Skies, many happy landings, bleibt gesund.